Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Auf den, oder besser gesagt die, ich mich schon seit ganz vielen Wochen freue. Mich, Simone Braunsdorf-Krämer. Wir kennen uns eigentlich nicht. Wir kennen uns nur über Instagram, weil ich dir, oder besser gesagt euch, seit Jahren folge. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal auch, warum ich euch sage und nicht nur dir.
Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Simone Braunsdorf-Krämer und ich bin 46 Jahre alt, noch, nicht mehr lange, aber noch. Und ich wohne mit meiner Familie im Westerwald. Und ich denke, der Grund, warum du uns seit Jahren folgst, das ist mein Sohn. Das ist nämlich der Jonathan und der hat einen ganz seltenen Gendefekt. Und ja, mit dem Gendefekt sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, um Aufklärung zu betreiben, um andere Betroffene auch zu finden. Und über diesen Account hast du mich gefunden.
Ja, und ich folge euch, wie gesagt, schon über einen längeren Zeitraum. Und meine Tochter ist ziemlich genau ein Jahr jünger als euer Sohn. Und trotzdem sind unsere Lebenswege komplett verschieden, weil euer Sohn eben diesen Gendefekt hat. Ein sehr seltener Gendefekt. Erklär doch mal ein bisschen, was genau das ist. Denn es gibt ja gerade mal 6 Kinder in Deutschland.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob 6 sind oder nur noch 5, denn wir haben dieses Jahr auch schon 2 Kinder verloren. Also es waren 7. Ja. Es müssten jetzt eigentlich noch 5 sein. Also es ist ein Gendefekt aus dem Kleinwuchsbereich. Und zwar einer der seltensten Gendefekte, die es im Kleinwuchsbereich gibt. Und auch einer der extremsten Formen, also was jetzt die Ausprägung angeht. Also der Jonathan ist heute 9 Jahre alt und nur 91 Zentimeter groß, wiegt aktuell 9 Kilo und hat einen Kopfumfang von 36 Zentimetern. Das ist halt eigentlich so viel, wie andere Kinder bei der Geburt haben. Und das ist auch so das deutlichste Merkmal dieses Gendefekts. Er heißt MOPD Typ 1. Das heißt ausgesprochen mikrozephaler, osteodysplastischer, primordialer Kleinwuchs oder Tuawism auf Englisch, Typ 1. Und ja, dieser Kopf, dieser kleine Kopf, das ist so das auffälligste Merkmal, weil man guckt den Menschen ja direkt ins Gesicht. Und dann sieht man eben, dass er so einen Mini-Kopf hat. Und das ist so das äußere Erscheinungsbild. Und zu diesem Gendefekt gehören aber auch andere medizinische Problematiken. Also er hat Epilepsie, er hat Bluthochdruck, er leidet erst als zweiter in der Literatur bekannter Patient an unkontrolliertem Elektrolytverlust, sodass wir da jeden Tag Elektrolyte geben müssen. Er hat Knochenfehlbildungen, natürlich auch Hirnfehlbildungen, also in dem kleinen Kopf sitzt ein Gehirn, das noch kleiner ist als der Kopf. Also sein Gehirn füllt den Kopf auch nicht komplett aus. Und er hat multiple Hirnfehlbildungen und ist deswegen ja stark entwicklungsverzögert. Er kann auch nicht sprechen, er kann nicht laufen. Andere Kinder mit dem Gendefekt können das aber. Also es ist ja auch immer so ein bisschen Überraschungstüte, ne, was das Kind dann eben lernt oder nicht lernt.
Jonathan hatte ja auch 2019, glaube ich, war das noch eine Enzephalitis gehabt.
Genau.
Kann das auch damit zusammenhängen, dass er jetzt in der Entwicklung dann nochmal anders zurückgeblieben ist?
Ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, wenn wir halt nicht wissen, ob das noch mit ein Grund ist. Also wir haben, seine Enzephalitis war am Stammhirn oder Hirnstamm. Ich weiß immer nicht, wie rum dieses Wort gehört.
Ich füge noch mal ganz kurz ein, also Enzephalitis ist eine Gehirnentzündung.
Richtig. Genau.
Jetzt für alle, die den Begriff
nicht kennen. Genau, also eine Gehirnentzündung, nicht die Haut des Gehirns ist entzündet, sondern wirklich das Gehirn selbst. Und seine Entzündung saß am Stammhirn oder Hirnstamm, also das kriege ich immer nicht richtig ausgedrückt. Und dort wird die Motorik angesteuert, dort wird die Atmung angesteuert, die Sprache, also alle wichtigen Punkte. Und es kann durchaus sein, dass da was irreparabel geschädigt wurde bei ihm. Das Problem ist einfach, dass man es auch mit einem MRT unter Umständen nicht sehen kann. Also vielleicht sieht man Schädigungen, dann weiß man, die sind da. Aber vielleicht sieht man auch keine Schädigungen und sie sind trotzdem da, weil das Gehirn ist einfach auch noch so teilweise unerforscht und ein bisschen ein Wunder der Natur. Deswegen haben unsere Ärzte gesagt, wir haben da leider gar keine Möglichkeit, irgendwie zu gucken, ob da wirklich was ist. Und ja, deswegen wissen wir nicht, ob es dadurch kommt oder ob es einfach in seinen Genen so angelegt ist, dass er es einfach nicht kann.
Aber sind wir mal ehrlich, es hätte ja auch keine Konsequenz.
Naja, in der Therapie hätte es vielleicht eine Konsequenz. Also wenn ich wüsste, dass er definitiv nicht laufen lernt, weil er einfach vom Gehirn her dazu nicht in der Lage sein wird, dann würde ich natürlich mit der Physiotherapeutin nicht mehr so hart daran arbeiten, ihn auf die Beine zu bringen, sondern dann würde ich mit der Physiotherapie vielleicht andere Dinge tun. Ja, im Moment haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er mal läuft. Ein paar Schritte an den Händen kann er, aber es sieht halt alles so ein bisschen grobmotorisch aus. Er geht in die Knie, seine Schritte sind nicht gleich lang, er kann kein Gleichgewicht halten. Aber wir denken, vielleicht geht da noch was. Also arbeiten wir dran mit ihm. Aber wenn ich wüsste, da geht gar nichts, dann würde ich das halt lassen. Also von daher hätte es schon Konsequenzen. Aber es hat für mich emotional keine Konsequenz. Also mir ist das egal, ob er laufen wird, lernen oder nicht. Ich werde ihn so oder so fördern und auf seinem Weg begleiten, egal was da noch auf uns zukommt.
Das ist das, warum ich all die Jahre euch folge. Weil ich in jedem Post diesen unglaublichen Respekt spüre, die Liebe, die Zuneigung und dieses unerschütterliche Vertrauen. Ich meine, ihr habt ja wirklich so viele Widerstände, wir kommen auch noch drauf zu sprechen. Und trotzdem steht ihr da und geht euren Weg und das ist ja alles andere als einfach. Aber immer mit einer unglaublich feinen Art und auch der Umgangston ist ja auch auf eurer Seite sehr angenehm. Es gibt immer mal wieder Leute, die daneben greifen, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber insgesamt ist das ja eine sehr wertschätzende Gemeinschaft. Wie schaffst du das, den Glauben daran nicht zu verlieren, dass es weitergeht?
Schwierige Frage. Also zum einen bin ich schon immer ein Mensch gewesen, auch schon als Jugendliche, die sich gesagt hat, Dinge, die ich nicht ändern kann, die muss ich versuchen anzunehmen. Und das Beste draus machen. Wenn mir was Schlechtes passiert, ändert das gar nichts, wenn ich anfange, drüber zu jammern und mich selber zu bemitleiden, sondern ich muss gucken, dass ich das Beste aus der Situation mache. So war ich schon immer. Und ich glaube, das kommt mir zugute. Und dann ist es so, dass es natürlich auch mal schlechte Tage gibt. Ja, also es ist nicht so, dass ich wirklich 365 Tage im Jahr fröhlich und voller Hoffnung bin. Es gibt schon auch andere Tage, gerade wenn man wieder, weiß ich nicht, Ärger mit den Behörden hat oder irgend sowas. Ja, dann ist man schon auch mal gefrustet. Aber dann geht es auch relativ schnell wieder weiter, wenn man sich denkt, okay, und weitermachen, es wird alles gut. Und ich habe meine Phase des Zweifelns, glaube ich, schon hinter mir. Also es ist ein Punkt, auf den ich nicht so rasend stolz bin, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Als der Jonathan zur Welt kam, dann hat es erstmal ein paar Wochen gedauert, bevor die Ärzte uns gesagt haben, dass sie glauben, dass er einen seltenen Gendefekt hat. Und dann ist für mich schon so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, als dann die Vermutung des Gendefektes im Raum stand. Denn MOPD Typ 1 hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 9 Monaten. Und der Jonathan war damals 4 Monate schon alt und wir waren noch mit ihm im Krankenhaus. Wir waren noch nie mit ihm zu Hause gewesen. Und da ist für mich schon so ein Punkt erreicht gewesen, wo ich gesagt habe, boah, also ob ich das überhaupt schaffe. Und dann bin ich in so tiefe Zweifel gefallen, dass ich wirklich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich nicht mein Kind besser zur Adoption freigeben sollte. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich dieses Leben schaffen soll, wie ich es schaffen soll, mich in ganz wenigen Monaten von meinem Kind schon zu verabschieden. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Man muss dazu sagen, ich habe halt auch schon ein paar Schicksalsschläge hinter mir. Ich habe früh meine Mutter verloren, ich habe meinen Partner verloren auch, den Vater meines großen Kindes. Und dann wird einem gesagt, dass das eigene Kind nicht alt wird. Also ich dachte wirklich, schaffe ich nicht. Und habe dann 3 Tage zu Hause gesessen und geheult. Und mein Mann ist dann in die Klinik gefahren zum Jonathan. Ich konnte das nicht. Also ich hatte so Zweifel und war so fertig. Ich konnte noch nicht mal hinfahren. Und ja, dann hat mein Mann zu mir gesagt, okay, also du hast 2 Möglichkeiten. Entweder wir geben ihn zur Adoption frei, aber dann fährst du aufs Amt und holst die Papiere dafür. Oder du fährst in die Klinik und kümmerst dich um ihn. Und das hat mein Mann gesagt, weil er genau wusste, dass ich nicht aufs Amt fahren kann, um die Papiere zu holen, dass ich das emotional nicht schaffe. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zum Jonathan in die Klinik gefahren. Und seitdem habe ich keinen einzigen Tag mehr gezweifelt. Also ich habe diese Phase halt einfach hinter mir und habe die hinter mir gelassen. Und vielleicht kommt sie deswegen jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht. Könnte sein.
Das ist ein interessanter Ansatz zu sagen, ich habe diese Wut, diese Trauer, all diese Zweifel einfach mal 3 Tage, was ja eh schon ein sehr kurzer Zeitraum ist, intensivst ausgelebt und habe halt es nicht verdrängt. Wer weiß, wie oft ich das eingeholt hätte, wenn du es damals beiseite geschoben hättest und dich der Situation nicht gestellt und gestellt hättest. Ja, ist ein sehr interessanter Punkt. Ihr seid gläubig?
Ich bin gläubig, ja, mein Mann eher nicht so, ich schon. Also mein ursprünglicher Berufswunsch war tatsächlich auch, evangelische Pfarrerin zu werden. Ich glaube, dass mir das schon auch hilft, ja. Also, dass ich da irgendwie so eine feste Größe in meinem Leben habe, auf die ich vertraue oder wo ich mir Kraft hole. Ja, aber wichtig fand ich auch immer, diese Gedanken, die ich hatte, dann mal auszusprechen. Also natürlich bin ich rückblickend nicht stolz drauf, dass ich gedacht habe, ich würde mein Kind gerne zur Adoption freigeben. Aber das einfach mal auszusprechen, hat mir auch in vielen Gesprächen gezeigt, dass es anderen Eltern, besonders Müttern, nach der Geburt von einem Kind mit Behinderung ganz ähnlich ging. Nur die haben sich nicht getraut, das zu sagen, weil was denken denn dann die anderen? Und dann wird man halt, ne, so ein bisschen schief angeguckt und so. Und es hat auch einfach geholfen, das mal zu sagen und zu sehen, dass es anderen genauso geht. Das gibt einem auch ein bisschen inneren Frieden, dass man weiß, man ist nicht irgendwie besonders böse in dem Moment, sondern es ist ein normales menschliches Gefühl in dem Moment, was einen da einholt.
Also ich persönlich glaube, dass auch, dass man das überhaupt nicht verurteilen kann. Also jeder, der nicht in dieser Situation steckt, kann sich in meinen Augen gar nicht erlauben, darüber ein Urteil zu bilden. Also ich stelle mir diese Situation so unfassbar schwer vor. Und also wir hatten nach der Geburt von der Cosima 2 Wochen auf der Intensivstation, ist alles gut gegangen, aber diese 2 Wochen waren schon eine Grenzerfahrung gewesen. Und jetzt da zu stehen und zu sehen, statistisch gesehen haben wir die Hälfte schon fast geschafft, das ist ja ein blanker Horror. Aber zum Glück habt ihr die Statistik gestreckt und gestreckt. Und jetzt ist Jonathan 9 Jahre alt und so ein Lebensfroh. Für uns nochmal zum Verständnis, was sind denn die lebensbegrenzenden Faktoren? Was kommt denn dazu? Warum können viele Kinder eben nicht so alt werden wie Jonathan?
Also alle Kinder mit MOPD1 sterben an Infekten. Es hat in der medizinischen Literatur bis jetzt nur einen Fall gegeben, wo das Kind nicht an einem Infekt, sondern an einem Schlaganfall gestorben ist. Alle anderen sterben an Infekten wie ja, Magen-Darm, Grippe, Lungenentzündung, Fieber, manchmal Fieber unerklärter Ursache. Und ja, das sind so die Punkte. Allerdings schreitet ja die Forschung auch voran ein bisschen. Also es wird geforscht, aber es ist schwierig, weil es gibt weltweit nur circa 200 MOPD1-Kinder. Und das ist natürlich für die Pharmaindustrie nicht so lukrativ. Das heißt, die Forschung, die betrieben wird in den USA und in Schottland, gibt es jeweils ein Team, die arbeiten zusammen. Die haben wir auch kennengelernt. Wir sind auch Teil einer Studie. Aber die finanzieren sich halt zum größten Teil eben durch andere Mittel. Und das ist eben ein langer Weg und die Forschung schreitet nicht so schnell voran, wie man das gerne hätte. Insofern weiß man sehr viel über MOPD1 einfach noch nicht. Und man weiß zum Beispiel noch nicht, warum diese Kinder an Infekten sterben. Man weiß, dass es so ist, aber man weiß nicht, warum. Also selbst wenn man mit einem Kind, das sehr krank ist, das eine Lungenentzündung hat, ins Krankenhaus geht und das Kind bekommt Antibiotika, stirbt es den Ärzten teilweise unter den Händen weg und keiner weiß, warum. Und das ist ein Punkt, der ist halt noch nicht geklärt. Ja, ich sehe schon deine Gedanken im Kopf. Es ist furchtbar, wenn der Jonathan einen Infekt hat. Ja, es ist furchtbar. Es ist der blanke Horror.
Es ist furchtbar, wenn der Jonathan einen Infekt hat. Und jetzt kann man 2 und 2 zusammenzählen. So lange ist es noch nicht her. Wir hatten 3 Jahre Pandemie. was sehr viele Menschen hervorgebracht haben, die ihre Menschlichkeit über Bord geworfen haben und gemeint haben, je egoistischer man sich aufführt, desto besser ist es. Was hat denn diese Corona-Zeit mit euch gemacht? Das muss ja für euch der blanke Horror gewesen sein.
Kann man nicht anders sagen. Also geht mir auch sofort der Hals wieder zu, steigen mir die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke. Also wir waren tatsächlich fast die kompletten 3 Jahre der Pandemie isoliert. Also natürlich sind wir einkaufen gegangen, aber eben ohne Jonathan und dann nur mit Maske. Wir sind auch mit Maske einkaufen gegangen, als es keine Pflicht war. Wir haben Eltern, Freunde, unsere Patenkinder nur mit Abstand gesehen und nach Möglichkeit auch nur draußen. Ja, wir sind zwar einmal in Urlaub gefahren während der Pandemie, aber in ein eigenes Ferienhaus, haben uns um alles selber gekümmert. Also haben da geguckt, dass wir auch nicht so viel Kontakte haben, sind nicht auf Veranstaltungen, in Museen, ins Kino oder sonstiges gegangen. Also wir haben wirklich 3 Jahre lang versucht, uns soweit es geht zu isolieren, damit wir halt Jonathans Leben nicht riskieren. Und es hat funktioniert. Also wir hatten tatsächlich alle noch kein Corona.
Was anderes, kann man ihn denn dann auch impfen oder wäre das gar nicht möglich, weil das Immunsystem das gar nicht packen würde?
Also Impfungen, das ist auch noch so ein etwas schwieriges Thema, weil da viel noch ungeklärt ist. Also zuerst mal, wir werden seit Jonathans Geburt von einem ganz, ganz tollen Immunologen betreut, vom Professor Knuf aus Worms, der wirklich super toller Arzt mit ganz viel Ahnung ist. Und der Jonathan ist gegen die normalen Kinderkrankheiten alle geimpft worden. Also da haben wir das genau gemacht, wie bei jedem anderen Kind auch. Und haben dabei aber festgestellt, dass er auf Lebendimpfungen ganz, ganz krass reagiert. Also Windpocken ist ja noch eine Lebendimpfung. Und das war richtig heftig und hat uns 4 Tage ins Krankenhaus geführt. Weil sein Immunsystem hat so reagiert, dass er Ausschlag hatte. Also quasi, er hatte quasi die Windpocken. Er hatte aber auch die Masern und die Röteln, alles gleichzeitig, weil das eben eine Mehrfachimpfung war. Er hat fürchterlich gekrampft dann mehrfach und dann waren wir im Krankenhaus einige Tage zur Beobachtung und danach hat dann der Herr Knuf entschieden, dass Lebendimpfungen beim Jonathan nicht mehr gemacht werden, weil es einfach zu riskant ist. Der Impftiter war dann auch so hoch, dass eine Wiederholung der Impfung nicht nötig war, also von daher, das war schon mal gut. Und dann kam eben die Corona-Impfung und die kam dann ja auch irgendwann für Kinder ab 5 Jahre und vom Alter her hat das gepasst, aber vom Gewicht nicht. Also der Jonathan hatte 7 Kilo damals und dann war natürlich die Sache, wenn ein normales 5-jähriges Kind ungefähr, weiß ich nicht, 25, 30 Kilo wiegt und an diesen Kindern ist die Impfung eben getestet worden und der Jonathan wiegt nur 7, dann ist das allein schon mal ein Risiko, ja, weil es ja für seine Gewichtsklasse gar nicht irgendwie. Und dann, ja, war es halt ein mRNA-Impfstoff, von dem niemand weiß, wie er darauf reagiert. Man weiß es einfach nicht. Es kann alles gut gehen, wie bei den Totimpfungen. Es kann aber auch schief gehen. Und deswegen hat sich an die Corona-Impfung bei ihm tatsächlich noch keiner unserer Ärzte dran getraut. Und wir vertrauen unseren Ärzten. Was anderes haben wir ja auch nicht. Ja, das sind die Fachleute. Und deswegen, nein, gegen Corona ist der Jonathan bis heute tatsächlich nicht geimpft. Und wir gucken halt, dass wir ihn übers Umfeld dann einfach schützen.
Ja, das sind die Sorgen, die man nicht haben möchte.
Nee. Aber es ist bei uns auch schon so, wenn er nur eine kleine Erkältung irgendwie hat oder er hat, weiß ich nicht, einen Husten. Also dann schlafen wir schon eigentlich fast gar nicht mehr, weil wir dann schon Angst haben, ne? Weil wir einfach wissen, es ist jeder Infekt. Es muss jetzt nicht was Großes sein wie Corona oder die Grippe oder so, sondern jeder kleine Infekt ist schlimm. Und selbst wenn er nur Magen-Darm hat, sind wir sofort im Krankenhaus, weil dann auch seine Elektrolyte entgleisen. Also wenn er Magen-Darm hat oder Durchfall, nach 24 Stunden müssen wir in die Klinik einrücken, weil dann schon seine Elektrolyte so entgleist sind, dass es nicht mehr möglich ist, ihn zu Hause zu behandeln. Und ja, das macht einem totale Angst. Also quasi jeden Tag. Es ist eine Riesenbelastung im Leben.
Und wie schaffst du das dann, diese Belastung trotz allem beiseite zu schieben und die Momente zu genießen, die ihr habt? Zum Beispiel Ritterfeste oder jetzt Fußball schauen oder auch die Schule oder die Delfintherapie, die ihr jetzt gerade wieder hinter euch habt.
Ja, ich glaube, so richtig ganz wegschieben kann man das tatsächlich nicht. Also ich habe ja auch ein gesundes Kind und weiß ja, wie sich das anfühlt, Elternteil eines gesunden Kindes zu sein. Und da ist einfach diese Unbeschwertheit und dieses Urvertrauen, mein Kind wird alles lernen, meinem Kind wird es gut gehen, es wird groß werden, das fehlt bei Jonathan komplett. Und ich habe irgendwann mal gesagt, es fühlt sich an wie so eine dunkle Wolke, die ständig über einem schwebt und wo man nicht weiß, wann es anfängt zu regnen. Also so ganz wegschieben kann man das nicht, diese Unbeschwertheit, dieses pure Glück, dass man sein Kind aufwachsen sieht, das ist getrübt. Aber man lernt, sich eben auf die schönen Momente ein bisschen zu fokussieren, ja, um das einfach nicht so groß werden zu lassen, diese Angst, und um dieses Glück aufzusaugen. Denn es ist auch so, wir wissen, Erinnerungen zu schaffen mit Jonathan ist eine endliche Geschichte. Und wir brauchen diese Erinnerungen ja aber für später, danach. Also lernt man sich da anders drauf zu fokussieren. Ich mache auch tausende von Bildern, ja, weil ich immer sage, ja, ich weiß ja nicht, wie viele Bilder ich machen kann von ihm. Also muss man das halt ausnutzen, solange es geht.
Ihr wart gerade in Curaçao, 3 Wochen, zur Delfintherapie. Und es war so unglaublich, wenn man euch gefolgt ist, zu sehen, wie Jonathan in diesen 3 Wochen dieses Vertrauen gefasst hat, es genossen hat und wirklich da aufgeblüht ist. Also es ist ja nicht so, dass Jonathan Dinge nicht mitbekommt oder keine Gefühle hat oder so oder auch nicht lernfähig ist. Er hat ja auch in der Zeit Fortschritte gemacht. Ja, das ist halt alles ein bisschen anders, aber in seinem Rahmen funktioniert es. Was bedeuten euch diese 3 Wochen und was hat es mit euch gemacht zu sehen, wie dieser Plan aufging, dass es ihm wieder hilft, weil es war ja eure zweite.
Ja, und das hat es auch mit besonders gemacht. Also wir waren das erste Mal in 2019 dort im Sommer und es war unser ganz großer Traum, das zu machen seit, ich glaube, Anfang 2018. Und es hat damals ganz viele Spendenaktionen für uns gegeben. Hier örtliche Vereine haben Benefizveranstaltungen organisiert. Und wir haben das über Spenden finanziert und sind dahin gefahren. Wir haben eigentlich Anfang 2018 geglaubt, es wird gar nie klappen. Also, dass wir die Spenden nicht zusammenkriegen. Und nach einem Jahr hatten wir die schon zusammen und sind dahin gefahren. Das allein war schon wie ein Traum. Und wir haben das 2019 sehr genossen. Und auch da hat der Jonathan wahnsinnige Fortschritte gemacht. Also, der hat damals in den 2 Wochen der Therapie gelernt, Ja und Nein zu sagen. Also, als Worte. Das war unglaublich. Der konnte damals Mama und Papa sagen. Und er hat dort gelernt, Ja und Nein zu sagen. Das war für uns wie ein Wunder. Und dann kamen wir heim und 5 Wochen später hatte er die Enzephalitis. Die stand nicht im Zusammenhang mit der Delfintherapie. Es war einfach nur zeitlich beisammen. Und ja, die war so schlimm, dass er alle Fähigkeiten verloren hat. Also alle. Er war auch, als wir aus dem Krankenhaus damals heimkamen, gelähmt. Also er konnte nur noch den Kopf nach links und rechts drehen und er konnte die Finger bewegen, aber nicht die Hände, also nur die Finger. Und alles andere ging nicht mehr. Er konnte auch nicht richtig essen. Der Körper war halbseitig ganz gelähmt und es lief alles aus dem Mund. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis er sich das wieder alles erarbeitet hatte. Und da waren ja auch alle Fortschritte der Delfintherapie weg. Und dann haben damals 2 Freunde von uns gesagt, wir bezahlen euch nochmal eine Reise dahin. Und das war dann so der eine Punkt. Es wurde ja dann einige Male wegen Corona verschoben. Ja, das Delfincenter war auch geschlossen eine Zeit lang. Und letztes Jahr, als wir fliegen wollten, hat der Jonathan eine Mittelohrentzündung bekommen. Da muss es wieder abgesagt werden. Also dann dieses Jahr dahin zu fliegen, das war so besonders, weil erstens mal, wir durften es wiederholen und gucken, ob wir die Fortschritte von damals wiederholen dürfen. Wir haben nochmal eine zweite Chance gekriegt. Wir haben es so oft verschoben und endlich saßen wir im Flieger. Das war auch besonders, ja, dass man hat ja irgendwann gar nicht mehr dran geglaubt, dass man mal dahin fliegt wieder. Und dann war es auch besonders, weil mein Papa nochmal mitgekommen ist. Der hat uns begleitet und ja, mein Papa wird jetzt in wenigen Monaten 80. Und da war das irgendwie auch nochmal schön, so Erinnerungen sich zusammen zu schaffen, ne? Nochmal gemeinsam so eine Reise zu machen und das zu erleben. Das war natürlich auch schön und auch deswegen was Besonderes. Und ja, deswegen war es einfach total toll da. Es waren so viele Gründe, die es schön gemacht haben.
Und das Ja und Nein kam wieder.
Ja, Das Ja und Nein kam wieder. Und jetzt auch mit Karten. Also er zeigt es jetzt auch mit Karten. Er sagt es nicht immer. Und er sagt nicht Nein, er sagt Nee, aber immerhin. Aber mit Karten, das zeigt er eigentlich immer an, was er will. Und das war auch, also das ist wirklich die größte Errungenschaft aus Curaçao. Und das ist so eine Erleichterung im Alltag. Man kann ihn einfach fragen, was er will. Und er sagt es einem mit den Karten und dann kann man entsprechend handeln. Das ist Wahnsinn. Das macht mir meinen Alltag so leicht. Ja.
Ja, das glaube ich sofort. Du hast ja auch nicht ständig die Sorge, dass du gegen den Willen des Kindes arbeitest, sondern ihr arbeitet Hand in Hand. Wie schaut denn der Alltag aus? Denn Jonathan geht ja in die Schule.
Ja, es ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige und motorische Entwicklung. Und da passt er 200% hin. Also das ist eine super Schule für ihn. Und er hat eine tolle Klasse, tolle Mitschüler, tolle Lehrer. Also auch das ein absoluter Glücksgriff. Wir hätten es nicht besser treffen können. Und er geht leider unregelmäßig in die Schule. Also im Moment ist er in der 2. Klasse. Aber er ist bis jetzt jeden Winter zu Hause gewesen im Homeschooling. Eben wegen der Infekte und seines Immunsystems. Das heißt, er geht eigentlich nur so von Frühjahr bis Herbst. Und dann sind ja auch noch 6 Wochen Sommerferien. Also es ist nicht viel, was er an Schule hat. Aber das, was er hat, macht ihm Spaß und bringt ihn auch voran.
So, wenn man jetzt so ein bisschen mitrechnet, andere Mütter, da die wissen, so ab 8 Uhr einmal durchschnaufen. Jetzt ist das Kind aus dem Haus, jetzt beginnt der eigene Alltag. Und irgendwann kommt das Kind wieder aus der Schule heim. Das ist ja alles sehr begrenzt bei dir. Wie strukturierst du deinen Alltag? Denn den Job, den du mal hattest, du hattest mal einen sehr erfolgreichen Job, das ist alles, gehört alles der Vergangenheit an, weil es nicht funktioniert hat, mit einem Kind, was gepflegt werden muss, wieder eingegliedert zu werden. Die deutschen Behörden sind auch nicht so flexibel, was die Arbeitszeiten angeht. Wie funktioniert das jetzt und was machst du jetzt? Wie bist du mit der Situation klargekommen?
Also meinen Job aufgeben zu müssen, war schon echt hart, als ich das realisiert habe, weil ich hatte ja erstmal wie wahrscheinlich fast jede Mutter oder jeder Vater Elternzeit. Dann hatte ich auch noch Pflegezeit. Dann hatte ich sogar noch ein Sabbatical, unbezahlt, aber eben noch mal ein Jahr zusätzlich. Und ja, als er 4 Jahre alt war, sollte der Jonathan dann in den Kindergarten gehen. Und wir haben leider keinen Kindergarten gefunden, der ihn genommen hätte. Und dann, ja, musste ich halt meinem Arbeitgeber sagen, ich kann nicht wiederkommen. Und das war wirklich richtig hart, weil ich habe meinen Job geliebt, ich habe super verdient. Und ich bin auch so erzogen worden, dass ich auf eigenen Beinen stehe und selbstständig bin. Und das, musste ich dann realisieren, dass das jetzt einfach in meiner neuen Lebenssituation nicht mehr möglich sein wird. Ja, das war hart. Aber auch da, es ließ sich ja nicht ändern. Also was bringt es da lange drüber zu jammern? Das hätte die Situation nicht besser gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, was ich einfach machen könnte. Und ich hatte damals schon einen Verein gegründet. Also ich habe Ende 2018 einen Verein gegründet für Familien, deren Kinder einen Gendefekt wie Jonathan haben. Und ich habe mich dann einfach ein bisschen mehr auf die Vereinsarbeit fokussiert. Ich habe halt geguckt, was kann ich mit meinem Verein noch besser machen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und habe mich dann entschieden, dass ich versuche, über Spenden beziehungsweise über Werbung bei Instagram, die ich mache, die Forschung zu unterstützen. Weil die ja von der Pharmaindustrie nicht so viel Geld bekommen. Also habe ich dann angefangen, mir Kooperationen zu suchen und Werbung zu machen. Und das Geld, das ich da verdiene, das geht, also ich decke meine Unkosten von dem Geld, aber ich verdiene daran wirklich nichts, denn das komplette Geld geht an die Forschung. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen fokussiert. Ich fahre auch auf Kinderärztekongresse, mache Vorträge dort über die Gendefekte, über meinen Verein. Und ja, alles unentgeltlich halt, aber es sind Aufgaben und es sind für mich wichtige Aufgaben und ne, wo ich einfach durch meine Lebensrealität auch was dazu sagen kann. Und da habe ich mir einfach meine neuen Betätigungsfelder gesucht. Hat man dann zwar keinen Verdienst, aber immerhin so eine Bestätigung und eine Aufgabe. Und ja, zum Tagesablauf, also wenn der Jonathan zu Hause ist und im Homeschooling ist, dann stehe ich morgens um 6 Uhr auf Und um 7:30 irgendwann steht Jonathan auf und ab dem Moment, bis mein Mann dann irgendwann Feierabend macht, um 5:30, bin ich halt nur mit dem Kind beschäftigt. Also er ist schon aktiv, er kann nicht laufen, aber er kann krabbeln und man kann ihn keine 5 Minuten aus den Augen lassen, weil der nur Unsinn im Kopf hat und auch überhaupt kein Gefahrenbewusstsein hat. Das ist das Schlimmste. Also er klettert überall hoch, das kann er nämlich jetzt, aber er lässt sich dann rückwärts runterfallen. Weil er dann nicht, also ne, der klettert auf die Couch und lässt sich rückwärts einfach runterfallen. Und deswegen, ja, man kann ihn überhaupt nicht unbeaufsichtigt lassen. Das heißt, ich bin, wenn er zu Hause ist, den ganzen Tag am Rennen und gucken, wo er ist. Dann bekommt er 6 Mahlzeiten am Tag, weil sein Magen ja so klein ist, muss er öfter essen. Er kann auch nicht alleine trinken, muss man ihm auch anreichen. Er geht auch noch nicht zur Toilette, muss man sich halt auch drum kümmern. Das heißt, das ist so Medikamente, ne? Also wir haben 19 Medikamentengaben am Tag. Alles oral, er schluckt es einfach runter, aber man muss es ja trotzdem machen. Und das ist dann so mein Tagesablauf, wenn er daheim ist. Und abends, wenn mein Mann kommt, mache ich dann den Haushalt und die Vereinsarbeit und die Bürokratie, die halt so anfällt, die man hat. Und dann falle ich meistens so um 9:30, schlag's kaputt ins Bett. Und wenn der Jonathan Schule hat, dann habe ich halt am Vormittag mal 3 Stunden für mich. Denn er wird momentan noch nicht Vollzeit beschult, weil das einfach nach so einer langen Pause zu viel für ihn wäre und vielleicht auch generell einfach zu viel für ihn sein wird. Er geht so zwischen, also wir haben gesagt 3 bis 4 Stunden, im Moment sind es 3 Stunden. Ich fahre ihn aber auch, weil der Fahrdienst ihn nur heimfahren würde, wenn er bis zum Schulende bleibt. Also müsste ich einmal am Tag sowieso fahren und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir es einfach ganz selbst. Dann spart man sich nämlich die halbjährlichen Anträge. Dann spart man sich also Bürokratie. Und deswegen fahre ich ihn zur Schule, hole ihn ab, habe dazwischen aber 3 Stunden für mich und versuche auch da keine Hausarbeit zu machen. Sondern wirklich dann die Zeit mal für mich zu nutzen.
Wo würdest du dir mehr Unterstützung wünschen seitens der Gesellschaft oder vom Staat?
Also definitiv schon mal bei den Finanzen. Also pflegende Eltern, auch pflegende Angehörige, die in Vollzeit pflegen, die sind finanziell einfach am Arsch. Ich muss es so sagen. Es ist einfach so. Also natürlich bekommt man Pflegegeld. Aber was viele gar nicht wissen, das Pflegegeld gehört der Person, die gepflegt wird. Nicht der Person, die pflegt. Es ist vom Gesetz her eigentlich nicht ein Verdienst, den man selber bekommt, weil man pflegt, sondern es ist für die Person, die gepflegt wird und die soll mit diesem Geld ihre Pflege sicherstellen oder gucken, wofür sie es verwendet. Gut, der Jonathan ist jetzt ein Kind, der ist ja nicht geschäftsfähig, ja. Und natürlich fließt das Geld jetzt in unseren Familientopf, sage ich mal. Aber vom Grundsatz her ist das ja eigentlich kein Geld, das mir gehört für diesen Job, den ich mache. Und ich finde einfach, diese Arbeit, die wir Pflegenden machen, die müsste finanziell viel mehr honoriert werden, weil wir auf die Altersarmut zusteuern damit. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie groß der Unterschied bei meiner Rente ist zwischen dem, ich hätte so weitergearbeitet, wie ich gearbeitet habe, und dem, was ich halt heute habe und mit was ich heute auf die Rente zusteuere. Und das ist wirklich schlimm. Das sind Existenzängste, die noch obendrauf kommen. Jetzt habe ich einen Mann, der nicht schlecht verdient, uns geht's gut, wir kommen klar. Wir haben kein Luxusleben, aber uns geht's gut. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Aber es gibt viele, viele andere Alleinerziehende, die einfach nicht über die Runden kommen. Und da müsste die Gesellschaft, die Politik vor allen Dingen ansetzen und diese Leute finanziell mehr unterstützen. Das ist schon mal ein Punkt. Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Ist ja nicht so, dass wir Geld haben wollen fürs Nichtstun. Wir würden ja arbeiten. Aber wie? Es ist nicht vereinbar. Wir haben keine Ferienbetreuung für unsere Kinder. Es gibt viel zu wenige inklusive Kindergärten. Auch Schule schwierig, weil dann braucht man eine Schulbegleitung. Es gibt aber zu wenige Schulbegleitungen und dann können die Kinder teilweise wieder nicht gehen. Und dann hat man viele Arzttermine. Welcher Arbeitgeber macht das lange mit? Also da gibt es so viele Baustellen, die man einfach hat. Ja.
Was ich so bewundernswert an dir finde, du hast ja auf deiner Seite oder auf eurer Seite auch geschrieben darüber, dass diese Probleme bestehen. Und wenn dann die Kommentare darunter anfangen, ja, aber der Personenkreis bekommt so und so viel Geld oder wenn man das hat, dann bekommt man das. Und dann schreitest du ein und sagst, ich will aber nicht gegen andere hetzen. ich mache auf meine Problematik aufmerksam, aber ich will ja gar nicht den anderen was abschwänzig machen. Also woher, also ich finde es so faszinierend, ich finde es großartig, dass du so denkst und das würden die wenigsten tun. Woher nimmst du diese Einstellung?
Woher ich die nehme, weiß ich nicht, aber ich habe die schon seit vielen Jahren. Ich bin einfach ein Mensch, ich denke mir so, leben und leben lassen und nicht andere Menschen verurteilen. Ich gucke denen auch nur vor die Stirn. Und das sind auch Menschen, die ihre Probleme und Geschichten haben. Und ich, ich bin einfach total dagegen, gegen andere zu hetzen. Also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das in Worte fassen soll. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass du das jetzt ansprichst und so gut findest. Ich finde es schlimm, wie die Gesellschaft immer mehr gespalten wird. Ja, das haben wir ja, die Problematik momentan. Und da wird so viel gehetzt gegen einzelne Bevölkerungsgruppen oder dann wird gehetzt gegen Menschen, die eine andere Denkweise haben. Und ich finde das so schlimm, weil was gewinnen wir dadurch, wenn wir so Fingerpointing betreiben? Es regt einen selber nur auf. Es ändert nichts an der Situation. Es schürt Hass. Ich finde, man sollte einfach auf sich gucken und alles so gut machen, wie man selber das machen kann, aber nicht andere verurteilen oder schlecht reden. Also mir liegt es einfach fern.
Und wie gehst du mit so Kommentaren um, die ja teilweise wirklich unter der Gürtellinie sind, wenn Menschen gegen dein Kind hetzen auf Instagram und dann wirklich Sachen kommen, die ich ja gar nicht zitieren will, aber die einfach unterste Schublade sind und wo man dachte, das hätten wir eigentlich schon vor 80 Jahren hinter uns gelassen. Wie gehst du damit um? Also ich, auch da habe ich dich bewundert. Letztens war ja so ein ähnlicher Kommentar und ich bin schon beim Lesen, ist mir der Puls so hochgegangen, ich habe dir auch was geschrieben und du so, wow, gehst du steil. Und ich glaube wirklich, wenn jemand so gegen mein Kind reden würde, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob dieser Mensch in allen Bestandteilen den Raum wieder verlassen würde und du schaffst es trotzdem, so eine Ruhe zu bewahren, dass man selber gleich ein schlechtes Gewissen kriegt, dass man so steil gegangen ist. Woher nimmst du diese Kraft? Ich finde das so bewundernswert.
Erstmal, diese Kommentare kommen ja Gott sei Dank selten, ja. Also die kommen wirklich selten.
Ja, Gott sei Dank.
Es ist einfach so, wenn ich sowas lese, dann kriege ich keine Wut, sondern ich kriege Mitleid. Weil ich mir denke, dieser Mensch, der da jetzt am anderen Ende von Instagram sitzt und mir sowas schreibt, was muss der denn für ein bedauernswertes Leben haben, dass er jetzt seine ganze Wut, seinen Frust im Internet kanalisiert und jemand Fremden so dermaßen beschimpft. Also irgendwas muss dieser Mensch sich ja für sich selbst davon versprechen, dass er das macht. Kurze 5 Minuten der Befriedigung oder 5 Minuten, dass er sich toll und groß fühlt, was auch immer. Aber das bedeutet doch, dass er selber ein ganz, ganz furchtbares Leben hat. Also wer ein Leben hat in Zufriedenheit und glücklich ist und in sich ruht, der hat es doch nicht nötig, andere Menschen so zu beschimpfen. Weder in echt noch im Internet. Und deswegen, wenn ich sowas lese, dann kriege ich Mitleid und denke, ey, ich möchte nicht wissen, was du für ein Leben hast. Wie schlecht es dir geht, wie unglücklich du bist, dass du das jetzt nötig hast. Und deswegen bleibe ich so ruhig, weil die Leute mir leid tun. Was aber nicht heißt, dass ich diese Kommentare nicht trotzdem zur Anzeige bringe. Also sobald wir da auf eine Ebene kommen, die Bezug hat zu dem, was vor 80 Jahren passiert ist, wird das angezeigt. Und das ist jetzt halt auch schon einige Male bei uns passiert, sodass wir tatsächlich bei unserer zuständigen Polizeidirektion auch schon eine eigene Bearbeiterin haben, der ihre E-Mail-Adresse habe ich. Und wenn dann sowas kommt, dann kann ich ihr das erstmal alles per E-Mail schicken und dann bereite die das vor und dann brauche ich nur noch zum Unterschreiben hinzufahren und dann läuft die Anzeige. Und das ziehe ich dann auch durch. Also die Zeit nehme ich mir dann auch dafür, weil egal wie viel Mitleid ich habe, dem muss trotzdem ein Riegel vorgeschoben werden, weil ich dann auch denke, ja, und der Nächste, der beleidigt wird, der ist vielleicht dann nicht so hart im Nehmen wie ich und der nimmt sich dann voll zu Herzen und geht an sowas kaputt, ja, und das kann ich dann auch irgendwie nicht tolerieren.
Sehr schöner Weg. Also da, das unterstreiche ich komplett. Ich habe ja auch, auf meiner Seite ist ja auch sehr friedlich. Die Leute gehen in der Regel sehr respektvoll miteinander um und wenn sie es nicht tun, dann schreibe ich auch immer direkt, was das soll. Und was auch viele Frauen im Internet haben, sind die Dickpics. Das ist auch etwas, was ich praktisch nicht habe. Also anscheinend ist mein Ruf so schlecht, dass die Leute befürchten, dass ich dann direkt vor der Tür stehe, wenn sowas gemacht wird. Also die zwei, drei Male, wo das vorkam, habe ich auch hart durchgegriffen und dann war Ruhe im Karton. Also ohne, dass ich sie beleidigt habe oder so, aber doch schon mit Klarnamen gepostet und gefragt, ob ihre Mutter das weiß. Und dann kam nichts mehr. Da ist dann Ruhe im Karton. Dann löschen die ihren Account und dann ist gut. Wie kann man euch unterstützen? Was würde euch tatsächlich was bringen?
Also wir selber als Familie, wenn wir jetzt von der finanziellen Seite reden, wollen gar keine Unterstützung mehr. Also wir haben die Delfintherapie 2019 komplett über Spenden finanziert und als die finanziert war, haben wir gesagt, so, jetzt ist Feierabend, ab sofort nehmen wir keine Spenden mehr an. Wir haben mehr als genug bekommen, wir haben mehr bekommen, als wir uns erträumt hatten und damit ist es genug. Und wir nehmen weder Spenden noch Geschenke von Followern an, weil wir einfach sagen, nee, also ne, da ziehen wir einfach eine Grenze. Man muss auch wissen, wann es gut ist. So, nach dem Motto. Worüber wir uns aber freuen an Unterstützung, wenn wir halt Follower haben, die uns Nachrichten schreiben. So häufiger erreichen mich mal Nachrichten, wo die Leute schreiben, boah, da hast du das und das geschrieben, das war voll der gute Tipp, da habe ich was draus gelernt oder da konnte ich für mich selber einen Nutzen draus ziehen. Oder jetzt mit dem Hospizdienst. Also wir haben seit letzter Woche hatten wir ein Vorgespräch mit einem ambulanten Hospizdienst, die den Jonathan jetzt stundenweise betreuen. Da haben mich viele Nachrichten erreicht, weil die Leute gar nicht wussten, dass sowas geht. Also Hospiz verbinden viele nur mit dem Thema, ich gehe dahin, um zu sterben. Dass man aber auch im Leben begleitet wird und da Entlastung bekommt, wussten viele nicht. Und dann kommen oft Nachrichten, ey, cool, danke. Und ja, wie gut für mich, das jetzt zu wissen. Sowas finde ich super. Also da freue ich mich mega drüber, wenn solche Nachrichten kommen, weil ich dann weiß, das, was wir hier im Internet tun, das hilft anderen Menschen. Und das ist schön. Dann weiß ich, wofür ich das tue. Da freue ich mich drüber. Und wenn man uns generell so unterstützen will, dann darf man natürlich gerne unseren Verein unterstützen, den wir gegründet haben. Der heißt Walking with Giants Germany. Und wir haben einen englischen Namen, weil wir eine Mutterorganisation in Liverpool haben, die weltweit arbeiten. Und wir arbeiten nur für Deutschland. Also wir kümmern uns hier um die Familien mit Kindern mit Jonathans Gendefekt. Und es gibt noch vier weitere Gendefekte, die artverwandt sind. Also die sind, da sterben die Kinder dann halt nicht an Infekten, sondern da sterben die Kinder dann zum Beispiel an Aneurysmen im Gehirn. Aber alle diese Kinder sind sehr klein, mit kleinen Köpfen, entwicklungsverzögert. So, also das haben alle diese Gendefekte gemein. Und da betreuen wir im Moment 30 Familien in Deutschland. Und wir unterstützen, also wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Und wir unterstützen mit den Spenden, die wir bekommen, die Familien zum Beispiel bei Therapien wie Reittherapie, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird, oder auch bei Zuzahlungen zu Hilfsmitteln. Jetzt gerade haben wir für ein Kind eine Brille bezahlt, haben so die Eltern entlastet, Orthesen, Schuhe, Zuzahlung, also all sowas, damit die Familien wenigstens keine finanziellen Sorgen haben. Und der Verein unterstützt auch die Forschung. Und wir machen einmal im Jahr einen Familientag für alle Familien. Die kommen dann aus ganz Deutschland zusammen und können ein bzw. anderthalb Tage zusammen sein. Die Kinder können zusammen sein. Die Geschwisterkinder können auch mal miteinander quatschen. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Für die ist es auch schwierig. Und dieser komplette Familientag, Essen, Belustigung, Übernachtung im Hotel ist für alle unsere Familien dann kostenlos, damit jeder kommen kann. Und ja, da freuen wir uns immer über Unterstützung, damit wir da weiterhin helfen können. Ach so, und eins ist mir an der Stelle noch wichtig. Wir unterstützen uns mit dem,
Walking with Giants.
genau, Walking with Giants Germany. Und eins ist mir an der Stelle noch wichtig, wir unterstützen uns mit dem Verein nicht selbst. Das ist mir wichtig zu betonen, denn der Vorstand des Vereines besteht aus mir, meinem Papa und meinem Mann. Und wenn ein Vorstandsbeschluss gefasst würde, wäre der ja immer zugunsten von Jonathan. Und dann haben die gesagt, nee, das können wir nicht machen. Also wir unterstützen uns nicht selbst. Wir machen das nur für die anderen Familien.
Großartige Sache, wirklich großartige Sache. Und ihr habt ja nicht nur Familientreffen in Deutschland, sondern ich habe es ja auch mitbekommen auf deiner Seite, ihr habt euch ja auch schon international getroffen. Und dann sind da, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder plötzlich auf einem Haufen, die sich so ähnlich sehen, und Jonathan trifft da ja richtig Freunde wieder. Man hat ja gesehen, dass er sich wirklich gefreut hat, das ein oder andere Kind da wiederzusehen. Was macht das? Wie ist das für euch, dann andere Familien zu sehen und die Ängste und Sorgen teilen zu können und zu merken, Mensch, wir sind nicht alleine?
Ich werde das so oft gefragt und ich habe einfach gar keine richtigen Worte dafür. Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, richtig. Das ist wie nach Hause kommen, bei der Familie sein, sich geborgen fühlen, keine Gedanken mehr machen müssen über das, was man sagt, was man denkt, wovor man Angst hat. Also wir verstehen uns da alle blind. Und das Schöne in Liverpool ist immer, also dieses Treffen, dieses Internationale wird von unserer Mutterorganisation in Liverpool ausgerichtet, findet auch dort statt. Und da sind wir teilweise 220 Personen aus aller Welt mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Kulturen. Mit manchen kann man sich nicht persönlich verständigen, weil ich zum Beispiel kein Afrikaans spreche und die Familie kein Englisch. Aber man guckt sich nur an, man umarmt sich und man weiß Bescheid. Und das ist so über Grenzen hinweg, unabhängig von der Religion, ist man einfach Familie. Und das ist ein Gefühl, was ich mir wirklich für die ganze Welt wünschen würde, dass wir so miteinander umgehen. Ja, und das habe ich immer, wenn wir in Liverpool sind, denke ich immer, boah, es funktioniert doch im Kleinen. Warum funktioniert es nicht in der ganzen Welt einfach so? Und was ich noch sagen muss, es denken immer so viele, wir fahren dahin und dann reden wir über Ängste und Sorgen. Und dabei stimmt das gar nicht. Also auf der Convention redet echt keiner von uns über seine Ängste oder Sorgen. Ey, wir lassen da die Sau raus, ja, wir sind da 5 Tage am Feiern. Da wird getanzt, da wird gegessen, da wird gelacht und wir genießen einfach das Leben zusammen. Also da auf der Veranstaltung wird tatsächlich nicht über Ängste geredet, sondern wir genießen das Leben zusammen. Und das sind die Momente auch, aus denen ganz viele auch Kraft saugen, ja. Und vor allen Dingen auch die Kinder. Und ja, Joni trifft da immer wieder seine Freunde. Er hat seine Lieblinge. Er erkennt die auch wieder. Er ist zum Beispiel die Charlotte aus Cornwall. Also die wurde im letzten Jahr von ihm niedergeknutscht auf dem Teppich. Und das ist einfach so, so süß. Und die Kinder erkennen sich ohne sich zu verstehen und ohne miteinander reden zu können. Das ist unfassbar. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, als wir da waren, das war 2018. Und der Jonathan konnte nur am Boden robben. Also wirklich robben, komplett auf dem Bauch hat er gelegen. Konnte nicht mal krabbeln, nur robben. Und dann gibt es eine Tanzfläche. Und dann wurden alle Kinder auf die Tanzfläche gebeten und alle sind gelaufen, gehüpft und so. Und der Jonathan, ich habe den einfach in die Mitte von der Tanzfläche gelegt und er robbte am Boden rum. Und mein Mann ist ja fast wahnsinnig geworden. Hä, die hüpfen da alle. Du musst den da wegholen, wenn da einer auf den drauf hüpft. Der hat voll Angst gehabt und es ist nichts passiert, weil diese Kinder intuitiv auf den aufgepasst haben. Hammer, absoluter Hammer. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ist wirklich großartig. Deswegen ganz großartige Arbeit auch von meinen Kollegen da in Liverpool. Ja.
Ja, das glaube ich sofort. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man einfach mal zusammen ist, ohne sich erklären zu müssen.
Genau.
Ohne angeguckt zu werden, sondern man geht zusammen, man ist sofort auf einer Linie. Also das ist jetzt natürlich, so weit hergeholt ist es nicht, aber ich merke das, wenn unsere Kandidatinnen und Kandidaten bei uns im Biggest Loser Camp sind. Die genießen das so sehr, untereinander zu sein. Und sich nicht erklären zu müssen und nicht angestarrt zu werden und sondern einfach nur, dann hüpfe ich halt im Pool, ist doch völlig wurscht. Und ich lieg da und schnaufe, ist auch wurscht, weil der neben mir liegt auch da und schnauft. Das ist natürlich eine andere Ebene, aber eigentlich ist es genau dasselbe. Dieses, wir sind nicht eine Randgruppe, sondern wir sind in dem Moment einfach der Mittelpunkt. Und zwar im positiven Sinne. Ohne irgendwelche Vorbehalte, genau, oder angestarrt zu werden oder sonstiges. Also ich finde das so, so großartig, dass es das gibt. Und behaltet euch das bei. Ja? Da kann man euch wirklich nur alles, alles Gute wünschen.
Dankeschön.
Ich habe auch noch eine kleine Geschichte, auch wenn ich nicht vergleichen will, aber ich so ein bisschen hat mich das Ganze an meinen Kater erinnert. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte bis vor einem halben Jahr einen Kater, der Apollo. Und ich habe den Apollo gefunden, da war er 3 Wochen alt und war schon blind. Die Augen komplett zerstört durch Katzenschnupfen. Und ich habe dann diesen kleinen blinden Kater, der so viel wog wie so eine Butter, aufgepäppelt und habe gesagt, ich habe erstmal den Tierarzt gefragt, ich bin Sonntag da mit dem hässlichen kleinen Dings da zum Tierarzt gefahren, habe gefragt, kann der überhaupt ein lebenswertes Leben haben, weil ich werde ihn jetzt nicht großziehen, um meinen Helfertrang zu befriedigen, sondern macht das Sinn für die Katze? Und er so, ja, die können ein ganz normales Leben führen. Und ich sage, gut, dann probieren wir's. Und er hatte nur eine minimale Chance, aber die hat er genutzt und ist dann trotz seiner Blindheit groß geworden. Dann kamen nach einem halben Jahr epileptische Anfälle dazu. Und auch die haben wir in den Griff bekommen und wahrscheinlich hat halt diese massive Katzenschnupfen, den er hatte, und die Augen waren massivst entzündet, hat eben auch aufs Gehirn übergegriffen. Und nach 1,5 Jahren drehte er sich plötzlich so im Kreis. Wir hatten den Verdacht, dass irgendwas mit dem Innenohr ist. Und sind zum Tierarzt gefahren und dann habe ich von der Katze einen Schädel-MR machen lassen. MR, CT, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, es war ein CT gewesen, haben wir festgestellt, dass diese Katze praktisch kein Gehirn hat. Der hatte einen Hydrocephalus, da waren durch die Entzündung die Liquorabflüsse, also da, ich erkläre das jetzt nicht für dich, weil du bist fit, aber für alle anderen, es gibt Flüssigkeit im Gehirn und die muss immer regelmäßig ablaufen und die läuft dann im Prinzip hinten im Rückenmark ab. Und das war verstopft. Das heißt, die Flüssigkeit staut sich dann nach und nach auf und wir haben das Bild bekommen. Und dann kommt die Tierärztin rein und meint nur so, also das Ohr ist nicht das Problem. Dann zeigt die uns dieses Bild und diese Katze bestand nur aus Wasser. Die hatte ganz am Rand noch ein bisschen Großhirnrinde, ansonsten war es ausschließlich Wasser. Und diese Katze hat ganz normal gelebt. Die ist mit uns in Urlaub gefahren, die war bei den Hunden ganz normal, die ist hier den Kratzbaum hoch und runter gekrappelt. Also man hat im ersten Moment noch nicht mal mitgekriegt, dass sie blind ist, geschweige denn, dass sie gar kein Gehirn hat. Also das Gehirn ist wirklich so ein unerforschtes Organ noch. Man weiß überhaupt nicht, was da wie interagiert und auch welche, daraufhin habe ich, also kann es ja nur sein, dass auch die Liquorflüssigkeit Funktionen übernehmen kann, weil eigentlich hätte er schon längst tot sein müssen. Er war es aber nicht. Er hat gelebt. Es war aber für uns immer klar, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo das System nicht mehr funktioniert. Weil bei einem Menschen würde man dann einen Shunt legen und dann wird die Liquorflüssigkeit immer abpunktiert. Aber das kannst du noch nicht mehr einer blinden Katze machen. Also du kannst ihr ja gar nicht erklären, was das alles bedeutet und was das mit ihr macht, und uns war einfach klar, dass irgendwann dieses System kippen würde, und das war jetzt im Ende des Jahres soweit gewesen. Plötzlich fing er an, sich im Kreis zu drehen und hat Hirndrucksymptome gezeigt und Schmerzen gehabt, und da habe ich dann gesagt, bis hier und nicht weiter. Aber diese Katze, die sollte eigentlich vor 4,5 Jahren auf der Straße auf Naxos sterben und hat es nicht getan, sondern hat jeden Tag gelebt, und es war so faszinierend zu sehen, wie dieser Kater allen Diagnosen und allem, was eigentlich die Wissenschaft kennt, eine lange Nase gezeigt hat. Und einfach gelebt hat mit all dem, was er konnte. Und ohne, dass ich jetzt Jonathan mit ihm vergleichen möchte, aber trotz allem ist es so ein kleines Sinnbild dafür, dass man manchmal einfach nicht auf die Statistiken hören sollte und einfach das Leben so nimmt, wie es ist. Und und ihr seid so ein leuchtendes Beispiel dafür. Und ihr seid so ein Vorbild dafür, für Menschen, die viel, viel kleinere Probleme haben und da auch oft verzagen und dran scheitern. Und ich glaube, dann kann man an Jonathan denken und sich denken, nee, der junge Mann, der lebt sein Leben, der freut sich, der genießt es. Und ihr macht es mit einer so einer Liebe und Selbstverständlichkeit. Ich finde das einfach großartig.
Oh, danke schön. Das habe ich schon wieder Tränen in den Augen. Ja, aber ich finde das Bild mit der Katze gar nicht so unpassend. Also, ja, okay, es ist ein Tier, aber es ist auch ein Lebewesen und es kann dieselben medizinischen Probleme haben wie wir, ja, wie man ja sieht. Und genau, das Gehirn ist einfach, das ist so unerforscht. Das ist ja das auch, was ich vorhin meinte, ja. Wir werden nicht rausfinden, warum man nicht laufen kann im Moment und nicht sprechen kann. Und bei der Katze wird nie einer rausfinden oder hätte rausfinden können, warum die alles macht ohne Gehirn. Also es ist einfach ein Wunderwerk der Natur. Und man sieht auch an dem Beispiel total schön, also wie viel Lebensfreude das Tier hatte. Also das Tier hat ja selber deine Frage vom Anfang beantwortet, ob sich das Leben für das Tierchen überhaupt lohnt. Ja, hat es. Es hat ein tolles Leben gehabt. Und das ist halt auch so ein Punkt. Wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir wollen, dass der Jonathan ein schönes Leben hat. Wir wollen, dass er jeden Tag mindestens einmal lacht. Und wenn er irgendwann mal stirbt, dann wollen wir nichts bereuen. Also wir wollen alles, was wir uns vorgenommen haben, sofort machen, damit wir nicht hinterher was bereuen, was wir nicht gemacht haben. Und ich glaube, wenn man das wirklich schafft, dass jemand stirbt und man sagt, er hatte ein tolles Leben, wir haben alles gemacht, was wir wollten, wir haben nichts zu bereuen. Ich glaube, dann nimmt man leichter Abschied. Also so stelle ich es mir zumindest heute vor in meiner Unwissenheit. Ja.
Und die sollst du auch behalten.
Ja.
Ja, vor allem ist noch ganz, 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 ganz lange. Die Stunde ist schon wieder rum. Es ist unglaublich schnell vergangen, so dass wir jetzt schon zu meiner Rubrik kommen, zu der ich immer komme, nämlich der Knockout in deinem Leben und der Lucky Punch in deinem Leben. Welche Reihenfolge ist mir egal, aber die zwei hätte ich gerne noch.
Vollkontakt. Knockout.
Also ich fange immer gerne mit dem Negativen an und ende dann positiv. Also ich weiß nicht, ob ich den Knockout auf ein Ereignis festmachen kann. Also schlimm war für mich auf jeden Fall, als meine Mutter gestorben ist. Da war ich 14 und Teenie und dann ist meine Mutter gestorben. Das war schon, also das war ein richtiger Knockout. Aber auch der Tod meines Partners 2011, also das war auch schlimm. Ich stand mit einem 5-jährigen Kind auf einmal alleine da. Also das war auch sehr schlimm. Und ja, Jonathans Diagnose hat mich ja auch 3 Tage umgehauen. Also das waren schon so schlimme Momente, ja.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Der Lucky Punch in meinem Leben, ich glaube, da gibt es auch viel mehr als nur eins. Ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde, wir haben einen Verein mit anderen Familien, die uns unterstützen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir können in Urlaub fahren. Ja, vielleicht ist auch der Jonathan selbst ein Lucky Punch, weil wir durch ihn viele Dinge erlebt und gemacht haben, die wir nie gemacht hätten, wenn er nicht da wäre. Also ohne ihn wäre ich ja nie in Curaçao gewesen und hätte diese wundervolle Insel gesehen. Und ohne ihn hätten wir auch viele Leute nicht kennengelernt, die wir in unserem Leben haben und die Freunde geworden sind. Und ich hätte ohne ihn auch den Verein nicht. Ich würde nicht in Podcasts sprechen oder hätte keinen Instagram-Account. Also ja, ist der Jonathan schon selbst auch ein Lucky Punch.
Vielen Dank für diese schönen Worte. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich werde euch weiterhin folgen. Und ich hoffe, dass ihr noch mehr Zuspruch bekommt und noch mehr Menschen auf euch aufmerksam werden. Und ja, bleibt gesund, genießt das Leben.
Dankeschön.
Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.